Wir beten. Vater, was wir nicht wissen, das lehre uns. Was wir nicht haben, das gib uns. Was wir nicht sind, das mache uns. Um deines Sohnes willen. Amen. Es ist Fußball-WM. Letzte Woche begann die WM mit einem ersten Spiel. Und gestern Abend spielte Deutschland. 2-1 gewonnen. Richtig gutes Spiel. Zumindest am Ende. Millionen Deutsche waren vor dem Fernseher oder auf der Fanmeile, um sich diese WM anzuschauen. Viele Deutsche schauen aber innerlich zurück auf die eine WM. Sie träumen von der einen WM und erzählen sich bis heute von ihr. Nicht die WM 2014, sondern die WM 2006 im eigenen Land, das Sommermärchen. Es war sogar die erste WM der Generation Z, also meiner Generation. Der Journalist Michael Pilz schreibt, die WM 2006 war mehr als nur ein Turnier. Sie war ein deutsches Glücksversprechen. 2026 wirkt es wie ein Märchen aus einer anderen Welt. Die WM 2006 war ein deutsches Glücksversprechen. 2026 wirkt es wie ein Märchen aus einer anderen Welt. Pilz beschreibt, dass die WM 2006 alles in Deutschland durchzog. Kinder und Erwachsene, die Stadt und das Land. Im Fernsehen, aber auch den Alltag. Er skizziert diese damalige Welt als leicht und heiter. Leicht und heiter, eben ein Sommermärchen. Die WM 2006 wirkt aber wie aus einer anderen Welt, weil sich seitdem die Welt veränderte. Und die Welt veränderte sich dramatisch nach dieser WM. Ein paar Beispiele. 2006 endete das analoge Zeitalter. 2006 kam nämlich Twitter raus und 2007 das erste Smartphone. Seitdem datteln alle Menschen auf ihren Smartphones herum. 2007 begann die Weltwirtschaftskrise. Sie führte zu einer schweren globalen Rezession, massiver Arbeitslosigkeit und dem Zusammenbruch weltweiter Märkte. 2010, die Euro-Krise. Sie führte zu einer massiven Staatsschuldenkrise in Südeuropa und einer schweren Belastung für die gesamte EU. 2011, die Reaktorkatastrophe von Fukushima. 2015 die Flüchtlingskrise, 2020 die Corona-Pandemie, 2022 der Krieg in der Ukraine, 2023 die Terrorattacke der Hamas gegen Israel. Man könnte noch weitermachen. Die Welt veränderte sich dramatisch seit der WM 2006. Kriege, Krisen, Naturkatastrophen. Die WM 2006 wirkt für viele Menschen wie der letzte Schimmer aus einer anderen Welt. Eine Welt, die aus unserer christlichen Sicht zwar gefallen ist, die aber nicht so negativ und nicht aus diesen dramatischen Krisen bestand. Und deshalb zieht Pilz das Fazit: Jetzt wird wieder eine WM eröffnet. Ein Sommermärchen wird es nicht. Für niemanden. Vielleicht nie wieder. Diese Welt, die Zeiten sind nicht mehr danach. Meine Generation schaut und die gesamte Gesellschaft schaut so negativ auf die Zukunft wie nie zuvor. Meine Generation ist die erste Generation, die sagt, dass es ihr schlechter gehen wird als den Generationen vorher. Wir schauen also mit einem Auge sehnsüchtig in die Vergangenheit. Wir sehen das Sommermärchen 2006, wie leicht und heiter es war. Wir sehen, was für eine unbeschwerte Welt es damals war. Und mit dem anderen Auge schauen wir hoffnungslos in die Zukunft. Wir sehen die Krisen seit 2006. Unsere Gegenwart sieht negativ aus, aber es scheint auch keine Verbesserung mehr zu kommen. Wir schauen sehnsüchtig in die Vergangenheit und hoffnungslos in die Zukunft. Gottes Wort antwortet uns heute Morgen auf dieses Gefühl. Gott antwortet auf unser Gefühl der Sehnsucht und der Hoffnungslosigkeit. Er antwortet aber anders, als wir uns es denken. Schlagt mit mir deshalb 5. Mose Kapitel 34 auf. 5. Mose Kapitel 34. Wir lesen ab Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo auf die Spitze des Pisga Jericho gegenüber. Da zeigte ihm der Herr das ganze Land von Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer. Auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach: Deinem Samen will ich es geben. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern.
Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Von der Vergangenheit in die Zukunft.
Von der Vergangenheit in die Zukunft. Gottes Wort lehrt uns heute drei Wahrheiten. Erstens, unsere hoffnungslose Vergangenheit. Zweitens, unsere hoffnungsvolle Gegenwart. Und drittens, unsere gewaltige Zukunft. Die erste Wahrheit, unsere hoffnungslose Vergangenheit. Dieses Kapitel hier ist das Ende einer großen Buchreihe. Es ist nämlich das Ende von den 5 Büchern Mose. Und um ein Buchende zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wie es zu diesem Ende gekommen ist. Seit mehreren Büchern wird nämlich davon berichtet, wie das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde. Sie wurden befreit, damit sie in ein anderes Land der Freiheit, in das Land Kanaan, ziehen konnten. Sie wurden befreit, damit sie aus Ägypten in das Land Kanaan, also das Gebiet des heutigen Israels circa, ziehen. Aber wie du vielleicht merkst, ist irgendetwas dazwischen schiefgelaufen. Irgendetwas ist gewaltig schiefgelaufen, weil jetzt stehen sie, das Volk, wortwörtlich vor diesem Land, aber sie dürfen da nicht rein. Sie dürfen da nicht rein, weil es muss noch was davor geschehen. Die ganze erste Generation aus Ägypten ist verstorben. Und jetzt soll auch noch Mose, der Anführer, sterben. Erst dann können sie nämlich in das neue Land ziehen. Der ursprüngliche Auftrag war es, dass diese Generation mit Mose an der Spitze in das Land Kanaan ziehen sollte. Was aber passiert ist, war eine 40-jährige Wüstenwanderung, bei der faktisch jeder starb und eine komplett neue Generation geboren wurde. Das ist wie, wenn du einen Handwerker beauftragst und der Handwerker soll dein Bad reparieren. Alles klar, ich komme in ein paar Monaten. Aber er kommt nicht. Nach langer Zeit gibst du auf und beauftragst einen anderen Handwerker. Und der macht dein Bad und alles gut. Aber nach 40 Jahren klingelt es an deiner Haustür und du bist verwirrt. Und der Mann an der Tür sagt, Moin, ich bin der Sohn vom ersten Handwerker. Ich bin gekommen, um ihr Bad jetzt zu reparieren. Ich bin gekommen, um den Auftrag auszuführen. Und da kannst du jetzt vieles denken, aber irgendetwas muss da schiefgelaufen sein. Was bei Mose und dem Volk schiefgelaufen ist, ist die Sünde des Volks. Das hat Sebastian am Anfang des Gottesdienstes aus 5. Mose Kapitel 1 vorgelesen. Das Volk wurde von Gott befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Und sie sollten nun Gott vertrauen. Sie sollten Gott vertrauen, dass er das Beste für sie will. Dass er das Beste für sie will, auch wenn es durch harte und manchmal unmögliche Wüstenzeiten geht. Aber sie haben Gott kontinuierlich nicht vertrauen wollen. Sie haben ihn damit kontinuierlich abgelehnt und lieber auf sich selbst vertraut. Und deshalb musste diese erste rebellische Generation sterben. Sie musste in der Wüste sterben, weil sie Gott abgelehnt haben. Aber nicht nur die erste Generation, sondern auch der große Anführer Mose. Denn auch Mose hat nicht auf Gott vertrauen wollen, sondern auf sich selbst. Schlag mit mir Kapitel 32 auf, 5. Mose Kapitel 32, die Verse 50 bis 51. Dort spricht Gott zu Mose, und dann sollst du, also Mose, sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst, und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und zu seinem Volk versammelt wurde. Und warum? Weil ihr an mir Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israels, am Haderwasser bei Kadesh, in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Mose hat Gott nicht vertrauen wollen, so wie das ganze Volk. Und Mose erhält somit die gleiche Strafe, so wie das ganze Volk. Sie dürfen nicht in das verheißene Land einziehen, sondern sie müssen in der Wüste sterben. Und du kannst jetzt vielleicht denken, boah, krass, nur weil sie Gott nicht vertraut haben, müssen die jetzt sterben? Ja, das ist so. Der Gott der Bibel ist ein unfassbar heiliger Gott, der Sünde, also die Ablehnung von sich selbst, nicht tolerieren kann. Sünde ist nämlich immer etwas Boshaftes, was gegen diesen guten Gott gerichtet ist. Und Gott ist in sich das Gute, das heißt, er kann das Böse nicht tolerieren. Gott ist gut und deshalb muss er das Böse bestrafen. Wenn Gott nämlich nicht das Böse bestrafen würde, dann wäre er nicht gut. Wenn jemand das Böse vor seinen Augen toleriert und nichts dagegen tut, dann ist er nicht gut. Versetzen wir uns in den Fall von Jeffrey Epstein. Er hat unglaublich grausame Dinge getan. Epstein wurde 2019 festgenommen, weil er an dem Ring von, ja, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten hatte. Epstein war aber 2007, 2008 schon mal vorm Gericht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei hatten bereits gravierende Indizien und Beweise gegen Epstein. Sie ließen sich aber auf eine Einigung mit Epstein ein und Epstein war nicht lebenslänglich, sondern nur 13 Monate im Gefängnis. Nicht lebenslänglich, sondern 13 Monate. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben das Böse vor ihren Augen gesehen und haben es toleriert. Viele Menschen mussten darunter leiden, dass Epstein weitere 10 Jahre auf freiem Fuß war. Und das kann man nicht gut nennen. Und deshalb muss ein guter Gott, der ein guter Richter ist, das Böse bestrafen. Er muss, weil er in seinem Wesen nicht anders kann, als das Böse zu bestrafen. Und wir haben wahrscheinlich nicht solche Dinge wie Epstein getan, aber wir sind in dieser Geschichte nicht besser als Israel, was in der Wüste starb. Auch wir alle in diesem Raum tun Sünde. Wir lehnen uns auf gegen diesen guten Gott. Wir vertrauen ihm nicht unser Leben an. Weil wir Sünder wie Mose sind, müssen wir alle sterben. Wir verdienen nur unseren Tod. Hierbei aber keinen Wüstentod, sondern einen ewigen Tod. Einen Tod, der uns ewig von diesem guten Gott trennt, der allein die Fülle des Lebens besitzt. Wir werden eine Ewigkeit ausgeschlossen sein von diesem guten Gott und unsere gerechte Strafe tragen müssen. Das ist die Warnung, die uns, dir und mir, Gottes Wort heute sagt. Entweder du vertraust auf dich selbst. Du ignorierst, was Gott hier in diesem Wort zu dir sagt. Dann wird dich aber auch das Gericht treffen. Dich wird das Gericht durch diesen guten Gott treffen. Dann ist deine Situation hoffnungslos. Dann lebst du in dieser Welt voller Krisen, Naturkatastrophen, aber ohne Hoffnung. Du lebst in dieser Welt mit der vergeblichen Hoffnung, dass alles irgendwann mal besser wird. Du wirst aber, das ist garantiert, du wirst aber irgendwann einmal sterben. Und da kannst du keine Hoffnung haben, wenn du auf dich selbst oder auf diese Welt hier vertraust. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen und da kannst du nichts dran verändern. Oder du vertraust mit deinem ganzen Leben auf diesen guten Gott. Du vertraust, dass alles, was Gott in diesem Wort hier sagt, gut ist. Dass dieser Gott das Beste für dich will, auch wenn du es nicht sehen kannst. Und du ihm deshalb trotzdem vertraust. Dann hattest du eine hoffnungslose Vergangenheit. Deine sündhafte Vergangenheit bestimmt aber nicht deine Identität. Du warst in der Vergangenheit hoffnungslos, aber du darfst ganz konkrete Hoffnung haben in dieser Welt. Und deshalb schauen wir uns die zweite Wahrheit an. Die zweite Wahrheit, unsere hoffnungsvolle Gegenwart. Lest mit mir nochmal Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Mose wird das Land gezeigt. Dies kann man mit zwei unterschiedlichen Brillen lesen, die beide wahr sind. Die erste Brille haben wir uns eben angeschaut. Mose darf nur das Land sehen, aber er darf es nicht betreten aufgrund seiner Sünde. Die zweite Brille ist aber, Mose darf nicht das Land betreten, er darf es aber sehen. Er darf es sehen. Und Mose darf es nicht nur für 10 Sekunden sehen, sondern es wird so richtig zelebriert. Ich war vor einigen Monaten in Berlin und wir waren auf dem Reichstag, wo man eine geniale Sicht über Berlin hat. Und zum Glück hatte ich Leute um mich herum, die mir erklären konnten, was ich da eigentlich sehe. Siehst du dieses große Gebäude da? Das ist der Berliner Dom, die größte evangelische Kirche in Deutschland. Siehst du da diesen Ring? Das ist das Brandenburger Tor. Historisch, mit der Quadriga drauf. Und siehst du da ganz leicht hinten angedeutet, da siehst du schon Brandenburg, so ganz weit im Hintergrund. Und genau sowas hat Mose hier erlebt. Mose darf aufgrund seiner Sünde nicht in das Land, aber er darf das Land sehen. Er kriegt von Gott eine private Vorführung des Landes. Gott hatte dies bereits angekündigt, dass Mose das Land noch mit seinen eigenen Augen sehen wird. Gott hat es angekündigt und er hat es erfüllt. Wir dürfen in der Gegenwart hoffnungsvoll sein, weil Gott treu ist und seine Versprechen erfüllt. Apropos Land. Gott hat dem Volk das Land versprochen. Er hat, wie wir in Vers 4 lesen, Abraham, Isaak und Jakob das Land versprochen. Also den Urvorfahren des Volkes. Und Gott bricht hier nicht einfach dieses Versprechen. Ja, die erste Generation, die aus dem Land Ägypten kam, muss in der Wüste sterben. Aber die zweite Generation wird in das Land gehen. Gott hat Abraham, Isaak und Jakob das Land versprochen und er wird es auch ihren Nachfahren schenken. Und das sehen wir im Verlauf des Buches Josua. Gott ist treu. Und damit das klappt, schenkt Gott einen neuen Anführer für das Volk, nämlich Josua in Vers 9. Einen neuen Anführer, der dann an der Spitze des Volks das Land einnehmen wird. Einen neuen Anführer, der zum Symbol der Treue Gottes wird. Gott lässt nicht einfach die Landverheißung an Abraham, Isaak und Jakob links liegen. Überlässt auch nicht einfach das Volk sich selbst, sondern in der großen Gnade Gottes schenkt Gott einen neuen Anführer, der das Volk in das verheißene Land führen wird. In das Land, in dem Israel in Freiheit Gott anbeten kann. In das Land, was Gott 400 Jahre zuvor den Urvorfahren versprochen hat. Wir dürfen in der Gegenwart hoffnungsvoll sein, weil Gott treu ist und seine Versprechen erfüllt. Wir sind aber nicht immer hoffnungsvoll in diesem Leben. Das Leben ist nicht immer einfach und schön, sondern häufig auch schwer und bedrückt. Mose hatte hier am Ende seines Lebens nämlich selbst ein großes Leid zu tragen. Es rinnt ihm nämlich genau das durch die Finger, für das er mehr als 40 Jahre seines Lebens gearbeitet hat. Er hat 40 Jahre dafür gearbeitet, dass er das verheißene Land betreten kann. Und hier in Kapitel 34 geht sein Lebenstraum verloren und er darf nicht das Land betreten. Und das muss sich furchtbar angefühlt haben. Du, Mose, der Anführer, der das Volk in das verheißene Land führen soll. 40 Jahre hast du dafür gearbeitet. 40 Jahre bist du morgens aufgestanden und hast fast immer einen guten Job getan. Dann gibt es aber diesen einen Moment, wo du versagst. Du versagst, weil du deinen Gott in dieser einen Situation nicht vertrauen wolltest. Und daraufhin zerfließt dir alles aus deinen Händen und du kannst es nicht mehr aufhalten. Vielleicht sitzt du hier und du hast das Gefühl, dass du alles verbockt hast. Dass du alles, wofür du im Reich Gottes gearbeitet hast, verbockt hast. Dass du vielleicht nur mit einer Sache, mit einem Moment des Stolzes, mit einer Sünde alles verworfen hast. Dass du Jahre oder Jahrzehnte deines Glaubens einfach weggeworfen hast. Gordon MacDonald war in den 1980er Jahren ein einflussreicher Pastor und Autor in den USA. Er schrieb mehrere Bücher über das Leben als Christ. Doch Mitte der 80er Jahre geschah das große Unglück. MacDonald schlitterte in eine außereheliche Affäre. Als bekannter Pastor verriet er seine Ehefrau, seine Gemeinde und seinen Gott. Als es herauskam, trat er sofort zurück. Er verlor sein Amt, seinen Ruf, seine Glaubwürdigkeit. McDonald stand vor den absoluten Trümmern seiner Existenz. Er lag am Boden, zerfressen von Schuldgefühlen. Er hat sein ganzes Leben, seinen ganzen Dienst für das Reich Gottes gegen die Wand gefahren. McDonald zog sich komplett zurück und stellte sich einen jahrelangen, schmerzhaften Prozess der Buße. Eine Gruppe befreundeter Pastoren begleitete ihn dieser Zeit und seine Frau. Und Gott tat ein Wunder. Nach Jahren heilte Gott McDonald und seine Frau vergab ihm. Nach Jahren wurde er von seiner Kirche rehabilitiert. Er schrieb daraufhin das Buch »Wenn die Welt in Trümmer fällt«, das zu einem der wichtigsten christlichen Bücher über den Umgang mit eigenem Versagen wurde. Er wurde später sogar ein Mentor für junge Leiter. Gott ist treu. Selbst wenn wir versagen und richtig am Boden liegen, dann ist Gott treu zu seinen Versprechen. Gott verheißt in Psalm 23 zum Beispiel, dass er in den dunklen Tälern unseres Zerbruchs mit uns sein wird. Wenn du dich gerade in einem solchen dunklen Tal befindest, dann halt dich an dieser Verheißung fest. Gott ist treu und er erfüllt seine Versprechen. Und nimm Gott bei seinem Wort. Ramm dir sein Wort in dein Herz. Bring genau das, was du durchleidest, vor ihm im Gebet. Gott, ich bin am Boden und es ist einfach dunkel hier. Du hast aber in deinem Wort gesagt, dass du bei mir sein wirst. Also schenk mir die Kraft. Schenk mir die Kraft und heile mich. Wir dürfen in der Gegenwart hoffnungsvoll sein, nicht weil wir irgendwas bringen oder weil wir irgendetwas leisten, sondern wir dürfen in der Gegenwart hoffnungsvoll sein, weil Gott treu ist und er zu seinen Versprechen steht und er seine Versprechen erfüllt. Wenn Gott irgendetwas in seinem Wort sagt, dann glaub ihm das, auch wenn alles dagegen spricht. Such dir bei einer Sache in deinem Leben, wo du nicht mehr hoffnungsvoll bist, nicht mehr hoffnungsvoll sein kannst, noch heute in Gottes Wort eine Verheißung, ein Versprechen von ihm raus. Und schreib dir dieses Versprechen auf einen Zettel und leg ihn in deine Bibel oder kleb ihn an deinen Spiegel. Und so erinnerst du dich an seine gute Verheißung. Vor 3 Wochen zum Beispiel haben wir mit ein paar Männern aus meiner Gemeinde Titus 1 gelesen. Und dort wird Gottes Wort und die Predigt als verlässlich und heilsam beschrieben. Und das war seitdem mein Gebet. Gott, du beschreibst dein Wort als verlässlich und heilsam. Bitte lass diese Predigt durch dein verlässliches Wort Menschen heil machen. Wir dürfen hoffnungsvoll sein, weil wir Gottes Verheißungen haben. Wir dürfen aber nicht nur in der Gegenwart hoffnungsvoll sein, sondern wir dürfen uns auf eine gewaltige Zukunft freuen. Die dritte Wahrheit, unsere gewaltige Zukunft. Dieser ganze Abschnitt in Gottes Wort hier ist wie ein Papagei auf deiner Schulter. Papageien können sprechen, falls du es noch nicht wusstest, und dann sagen sie häufig so ein Wort. Und Gottes Wort redet hier die ganze Zeit dieses eine Wort, Mose. Schaut mit mir nochmal ab, Vers 5. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und Gott begrub Mose im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Aber niemand kennt Moses Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als Mose starb. Moses Augen waren nicht schwach geworden und Moses Kraft war nicht gewichen. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte, also Moses Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Mose wird hier besonders hervorgehoben. Gott gebrauchte Mose auf eine besondere Art und Weise, um sein Volk zu führen. Und das wird hier sogar noch einmal gesteigert. Ab Vers 10. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr wie Mose, denn der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Gott gebrauchte Mose nicht nur besonders, sondern ziemlich einzigartig. Es gab noch einige Propheten nach Mose, aber Vers 10, nach Mose stand kein Prophet mehr wie Mose auf. Moses Dienst war also einzigartig. Und diese Einzigartigkeit wird zweifach ausgeführt. Erstens, Vers 10, Mose war der einzige Prophet, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Mose hat direkt mit Gott gesprochen, ohne einen Vermittler, ohne irgendwas dazwischen. Mose hatte den unmittelbarsten Kontakt eines Propheten mit Gott. Wenn ich jetzt mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz reden wollen würde, dann würde ich maximal seinen Pressesprecher erreichen. Ich wäre also ein Typ, der Kontakt zu einem Typen hat, der Kontakt mit dem Bundeskanzler hat. Mose aber wäre der beste Freund des Kanzlers. Er könnte ihn regelmäßig anrufen und die beiden würden einen Kaffee miteinander trinken. Diesen ganz unmittelbaren Kontakt hatte Mose mit Gott. Die zweite Seite der Einzigartigkeit wird in Vers 11 und 12 beschrieben. Hier werden die Zeichen und Wunder ausführlich beschrieben, die durch Mose vollbracht worden sind. Alle diese Zeichen und Wunder, die Teil des Prophetendienstes von Mose waren, waren einzigartig. Sie waren einzigartig, weil sie entscheidend waren, um die Nation Israel zu bilden. Ohne diese Zeichen und Wunder hätte es kein Israel gegeben, sondern nur Menschen als Sklaven. Moses Prophetendienst war einzigartig, weil Gott durch seinen Dienst die Nation Israel entstehen ließ. Aber nicht nur Israel, sondern auch das Wort Gottes, die fünf Bücher Mose, entstanden erst durch den Dienst von Mose. Moses Prophetendienst war einzigartig, weil Gott etwas vollkommen Neues dadurch schaffte, was es vorher noch nicht gab. Alle anderen Propheten bauten darauf auf. Alle anderen Propheten bauten auf der Nation Israel und auf den fünf Büchern Mose auf. Und deshalb ist Moses Prophetendienst einzigartig gegenüber allen anderen Propheten. Moses Prophetendienst war einzigartig. Aber bei dieser Fragestellung dürfen wir nicht vergessen, dass Mose selbst unvollkommen war. Deshalb musste er ja sterben. Gott hat Mose einzigartig benutzt und doch ist Mose nur ein sündhafter Mensch gewesen. Für uns kann Mose niemals eine gewaltige Zukunft bringen, sondern er war damals einzigartig, aber das verändert nichts an unserer Zukunft. Doch, es gibt ein großes Doch. Es gibt eine Verheißung. Und wir haben heute gelernt, Gott hält seine Verheißung, Gott hält seine Versprechen. Im 5. Mose 18 schreibt Mose prophetisch zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Und ein paar Verse weiter sagt dann Gott zu Mose: Ich, Gott, will ihnen einen Propheten, wie du, Mose, bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Gott verheißt hier, dass ein Prophet wie Mose kommen wird. Ein Prophet, der die Einzigartigkeit des Dienstes von Mose haben wird. Ein Prophet, der etwas vollkommen Neues schaffen wird. Ein Prophet, der unser Problem der Sünde lösen wird. Und in Apostelgeschichte 3, ab Vers 19, verkündet dann Petrus, Apostelgeschichte 3, ab Vers 19, falls ihr es aufschlagen wollt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Dieser neue Prophet ist Jesus, der Messias. Jesus ist der von Gott gesalbte Prophet, der auf zweierlei Weise sogar noch viel größer ist als Mose. Erstens, er sündigt nicht, im Gegensatz zu Mose. Er ist der perfekte Prophet, der zu jeder Sekunde seines Lebens Gott vollkommen vertraut hat. Dadurch ist er nicht nur Prophet für Israel, sondern Prophet für die ganze Welt. Und zweitens, Jesus starb zwar, genauso wie Mose, aber er ist auferstanden, anders als der Prophet Mose, der gestorben ist. Hat der Prophet Jesus den Tod besiegt? Deshalb überragt dieser neue Prophet Mose bei weitem. Jesus schafft einen Weg für sündige Menschen durch einen neuen Bund. Dieser neue Bund schafft eine neue Realität, in der alle Verheißungen Gottes wahr werden. Eine neue Realität, in der alle, die an ihm glauben, den unmittelbarsten und direktesten Zugang zu ihrem Gott haben. Eine neue Realität, in der Jesus eine neue Menschheit erschafft mit Gott im Zentrum. Dieser neue Bund ist ein ewiger Bund, der nicht gebrochen wird. Und deshalb lenkt Jesus unseren Blick von der Vergangenheit in die Zukunft. Unsere Gesellschaft lehrt es uns genau umgekehrt. Sie zeigt uns, was für eine schöne Vergangenheit wir hatten, aber sie schaut hoffnungslos in die Zukunft. Weil unsere Gesellschaft das aber nicht aushält, hat es eine Scheinantwort gefunden. Diese Antwort fasst der Sänger Vincent Weiss in seinem WM-Song folgendermaßen zusammen. Ich will, dass diese Zeit noch kurz für immer bleibt. Ich habe es so vermisst, genauso wie es gerade ist, nur kurz für immer. Ich will, dass diese Zeit noch kurz für immer bleibt. Das ist die traurige und hoffnungslose Antwort unserer Gesellschaft. Wir wollen, dass diese Zeit der Freude bleibt, dass diese kurze Zeit der Freude für immer bleibt. Und das Traurige dabei ist, sie wird nicht bleiben. Vincent Weiss erkennt es selbst. Lass es kurz für immer bleiben. Er weiß, dass diese Zeit nicht bleiben wird. Es ist aber seine Sehnsucht, seine Ausflucht vor seiner hoffnungslosen Zukunft. Jesus zeigt uns aber genau das Umgekehrte. Er zeigt, wie hoffnungslos unsere Vergangenheit war. Aber weil Jesus der bessere Prophet eines neuen Bundes geworden ist, erwarten wir eine gewaltige Zukunft.
eine gewaltige Zukunft, in der die Freude nicht mehr in unseren Händen zerrinnt, weil wir eine ewige und perfekte und vollkommene Freude haben werden. Eine gewaltige Zukunft, bei der wir nicht sehnsüchtig in die Vergangenheit schauen, weil die Zukunft und auch die Gegenwart so genial sind. Wir werden keinen Mangel nach irgendetwas mehr haben, weil wir in ewiger Freude in einer ewigen Gemeinschaft mit Gott leben werden. C.S. Lewis schreibt: Das höchste Ziel meines Lebens muss es sein, das höchste Ziel meines Lebens muss es sein, nach diesem anderen Land zu streben und anderen zu helfen, auch diesen Weg einzuschlagen. Das höchste Ziel meines Lebens muss es sein, auch nach diesem anderen Land zu streben und anderen zu helfen, diesen Weg einzuschlagen. Das ist die Richtung, die uns Gottes Wort heute Morgen lehrt, dass wir uns nicht sehnsüchtig in die Vergangenheit ausstrecken, sondern hoffnungsvoll in der Gegenwart leben und sehnsüchtig in die Zukunft schauen, in unsere gewaltige Zukunft schauen, weil es eine so perfekte Gemeinschaft sein wird. Und lasst uns nach unserer gewaltigen Zukunft streben und alles dafür hingeben. Amen.